verschenkst halt deine Möglichkeit, wirklich einen produktiven Beitrag zu leisten. Und was mich echt umtreibt dabei, ist, dass das für die junge Generation, also die, die wir brauchen, wirklich für Innovation, ja, für neue Antworten in Bezug auf die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, ja, die das größte eigentlich Innovationspotenzial für die Gesellschaft mit sich bringen. Ja, das sind die Emerging Adults. Ja, die sind am meisten leider so im Griff der sozialen Medien bzw. der hochintelligenten Systeme, die nichts anderes wollen, als sie mit ihrer Aufmerksamkeit fremd zu bestimmen.
Sagt David Liebnau heute bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast.
Herzlich willkommen! Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und wir unterhalten uns heute über soziale Netzwerke, über digitale Tools und wie sie um unsere Aufmerksamkeit heischen. Und dafür könnte ich mir keinen besseren Gesprächspartner wünschen als David Liebnau, erfahrener Coach, erfahrener Trainer, langjähriger Meditierender und angehender Autor zum Thema Wem gehört deine Aufmerksamkeit? Lieber David, herzlich willkommen bei Everyday Counts.
Hallo lieber Christoph, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ich habe gerade mal auf meinem iPhone meine Bildschirmzeit aufgemacht und ich lasse mir gerade anzeigen, wie viele Stunden in der vergangenen Woche ich auf mein Smartphone, auf mein iPhone gestarrt habe. Ich komme auf 27 Stunden Bildschirmzeit. Also mehr als einen Tag der vergangenen Woche habe ich aufs Handy geschaut. Das, ehrlich gesagt, ist das gerade ganz schön schockierend, aber vielleicht kannst du das mal für mich so ein bisschen einordnen. Muss ich mich sofort irgendwie in Klausur begeben? Gib mir mal einen Tipp.
Ja, also in einer gewissen Weise bist du ganz gut im Durchschnitt dabei. Und in einer gewissen Weise müsstest du dich oder könntest du mal überlegen, ob es Sinn macht, dich in Klausur zu begeben. Also konkret, es gibt Studien so aus dem Jahr 2018, die sagen, dass durchschnittliche Handynutzung pro Tag etwa 3,25 Stunden sind. Das heißt, roundabout 23 Stunden pro Woche. Das ist jetzt aber ein Durchschnittswert. Ja? Bei jungen Leuten, und da gehörst du ja wahrscheinlich auch noch dazu, kann man sagen, ist es deutlich mehr. Da werden Durchschnittswerte von 5 Stunden pro Tag, das heißt roundabout 35 Stunden pro Woche. Im Jahr 2018 von verschiedenen Studien belegt. Wenn wir jetzt nochmal Corona hinzunehmen und das ja doch eingreifende Verändern unserer Arbeits- und Lebenswelt, fürchte ich, dass diese Stunden oder diese Studienergebnisse nicht mehr aktuell sind, sprich, dass die aktuelle Handynutzung nochmal deutlich mehr ist als das, was es im Jahr 2018 an Durchschnitt studienmäßig gab.
Wow, das ist ja total gruselig, weil du hast jetzt gerade gesagt, bei jüngeren Generationen so 5,5 Stunden am Tag. Wenn ich jetzt mal einfach nur annehmen würde, dass in der Corona-Zeit das ein bisschen drüber liegt, dann kommen wir bald in den Bereich, in dem ich sagen kann, so viel Zeit, wie ich mit Schlafen verbringe, verbringe ich täglich auch mit meinem Handy. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja total gruselig. Okay, also das ist auf jeden Fall ein echt relevantes Thema und auch ein Problem, eine Herausforderung, die aber so ein bisschen unter der Wahrnehmungsoberfläche lauert. Also wir bemerken das im Alltag total oft gar nicht, was da eigentlich passiert. Krasser ist es aber, wenn man es sich mal klar macht.
Und das ist tatsächlich ein ganz spannender Punkt, vielleicht das noch auch zu den Studienergebnissen. Die meisten Befragten haben vor der Befragung angegeben, und vor allem die Jugendlichen, dass sie etwa nur die Hälfte der eigentlichen Zeit am Handy hängen. Wahrnehmung und tatsächliche Handynutzung ist weit auseinander. Das heißt, das Ganze findet in einem hohen Maß unbewusst statt.
Ach, okay, krass. Wow.
Das ist alarmierend. nochmal, ne? Wem gehört deine Aufmerksamkeit, beziehungsweise wer war denn dafür verantwortlich, dass du diese viele Zeit produziert hast? War das proaktiv oder war das reaktiv? Ja, bist du immer noch Gestalter und Regisseur deines Lebens oder bist du schon längst Opfer der Datenkraken und der Algorithmen, die einfach nichts besser können, als immer wieder dich zum nächsten Klick verführen?
Das ist eine total interessante Unterscheidung. Also ich bleibe mal ganz kurz an meinem Beispiel. Die Top 5 der Apps, die ich verwendet habe. Netflix, ganz klar reaktiv. Da habe ich mich einfach berieseln lassen. Zoom, das verwenden wir ja zum Teil in Arbeitskontexten. Zoom, das ist also Kommunikation. Safari, das ist ein Browser, da habe ich also irgendwie rumgesurft. Microsoft Teams, das ist wieder was wir für die Arbeit verwenden. Und Twitter. Ich fand deine Unterscheidung zwischen aktiver und reaktiver Nutzung total interessant. Magst du dazu mal so ein bisschen was sagen? Wie schaust du da drauf?
Gerne. Und vielleicht noch auch ergänzend zu der Einleitung, auch zu meinem Buch. Ich schreibe das ja auch, weil ich ja auch Vater bin. Ne? Ich hab zwei Kinder, die sind 19 und 23. Und das Coole an dem Buchprojekt ist, dass ich das sogar auch mit meinem Sohn gemeinsam verwirklichen möchte. Cool. Und da habe ich halt auch live immer wieder erleben können, was es heißt, sozusagen Teil dieser I-Generation zu sein. Also der Generation, die wirklich sich eigentlich nicht erinnern kann an eine Zeit vor dem Internet. Und die zumindest mal in der Pubertätsphase mit dem Handy auch aufgewachsen ist. So, und ich will jetzt nochmal die Problematik noch ein bisschen weiter aufspannen, weil es ist nicht nur die maximale Zeit, es ist auch die Intervallzeit oder eben die Zersplitterung der Aufmerksamkeit. Also andere Studien sagen zum Beispiel, dass der durchschnittliche Handy-User 150 Mal am Tag sein Handy in die Hand nimmt und drauf schaut.
Oh wow, ja.
Das heißt also etwa 9 Mal pro Stunde. Ja, das heißt roundabout alle 6 Minuten. Ja. So, jetzt wissen wir aber aus der Konzentrationsforschung, ich brauche eigentlich 11 Minuten, um wirklich mich einer Aufgabe konzentriert zu widmen. Das heißt jetzt mal einfach gesagt, selbst wenn du zwischendurch mal gestalterisch an der Thematik arbeitest, die dir wichtig ist, ja, wo du proaktiv etwas in die Welt bringen willst, weil du sagst, das ist mein Anliegen oder hier gibt es einen Bedarf für und dich aber dann wieder durch das nächste Ping und das nächste Feature der Attention-Seeking Industry von deiner Konzentration abbringen lässt, kriegst du nie wirklich deine PS auf die Straße oder deinen Beitrag, für den du hoffentlich brennst, den kriegst du gar nicht so effektiv umgesetzt oder konzentriert verwirklicht, weil du schon längst zum Opfer der Datenkraken geworden bist. Das heißt, es geht nicht nur um die Gesamtaufmerksamkeit, in der du quasi nicht Gestalter deines Lebens, sondern Konsument bist, Datenproduzent für andere, die dadurch dich noch besser manipulieren können letztlich. Und es geht um einfach weitere Bildschirmzeit. Und ja, frei davon und ich schätze auch die moderne Technik, also wirklich keine Schwarz-Weiß-Malerei, es geht um einen bewussten Umgang damit, ja. Was sicherlich für mich dann nochmal einen draufgesetzt hat, war auch die Netflix-Dokumentation Social Dilemma, die es, finde ich, exzellent aufgearbeitet hat. Und dann letzten Dezember habe ich einen Dunkelretreat gemacht, wo ich wirklich eine Woche im Dunkeln ohne irgendwelche externe Ablenkung meine innere Einkehr mir gegönnt habe. Und dadurch eine auch so tiefe Inspiration für meinen eigenen Beitrag und mein schöpferisches Potenzial wieder geschenkt bekommen habe, wo ich einfach gemerkt habe, wie produktiv so eine Downtime ist oder eine eigentlich Uptime, wie immer du es nennen willst, aber eben eine Zeit, die ich dem Lauschen in die Zukunft vielleicht widme, wo ich wirklich mal schaue, ja, wer bin ich und was will ich in die Welt bringen, ohne dass ich fremdbestimmte Inhalte mir reinziehe. Ja, also dieses einfache Zeitnehmen zum ja, Nachsinnen und Spüren und Lauschen, was ja völlig sozusagen außer Mode geraten ist, spätestens nach der Einführung des iPods, ja, also wie viel Zeit haben wir denn heutzutage noch zur Muße, wo eben nichts sich in unser Ohr oder Auge hinein schleicht, externes, ja, sondern wir wirklich Gelegenheit haben, mal ja, auf die Zukunft zu lauschen. David Bowie hat es schön gesagt, ne? Der sagte mal, the future belongs to those who hear it coming. Und wie viel Zeit haben wir noch in unserer Gesellschaft und gönnt sich jeder Einzelne für das Lauschen auf die Zukunft?
Und das das ist ein sehr, sehr schöner, ein sehr, sehr schönes Bild, Lauschen auf die Zukunft. Tatsächlich, auch, dass du das Stichwort Muße reingebracht hast, wofür wir uns ja ganz, ganz wenig Zeit nehmen und was wir so ein Stück weit, glaube ich, auch verlernen, ist, auch mal nichts zu tun und einfach zuzulassen, was da kommt. Und man bemerkt ja ganz oft, wir haben es auch verlernt, uns zu langweilen. Also das ist ja auch eine Kunst, die es gar nicht mehr gibt. Denn wenn die Langeweile naht, dann haben wir sofort 5 Apps und 3 Programme zur Hand, die uns helfen, uns zu zerstreuen, uns abzulenken.
Ja. Ja, und damit sprichst du nochmal, also sprichst du 2 ganz wichtige Sachen an. Das eine ist natürlich nochmal die Muße und das wissen wir auch aus der Kreativitätsforschung, ne? Manchmal ist ja eine kurze Pause, eine Entspannung produktiver als die größte Anstrengung.
Genau.
Ja, ich brauche ja diesen Beta-Zustand, um überhaupt auch wieder dann kreativ aus dem Vollen, aus der Quelle schöpfen zu können. Das weiß auch Otto Scharmer in der Theorie UVO, wo es ja darum geht, immer wieder connecting with source, ne? Open mind, open heart, open will, also in eine Öffnung, in eine Entspannung zu kommen, um dann Zukunft gestalten zu können. Aber du hast noch einen anderen Aspekt reingebracht, den ich auch ganz, ganz wichtig finde, nämlich das aushalten können, wenn mal nichts passiert. Und was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür eine emotionale Kompetenz. Weil wenn wir immer nur machen, ja, oder warum machen wir denn immer wieder? Ne? Warum lassen wir uns denn immer wieder verführen vom Klick, ne? Ob das jetzt auf Instagram ist oder auch Nachrichten. Ich habe bei mir gemerkt, ich bin auch ein Nachrichtenfreak, ja, da immer noch mal zu gucken. Also warum gehe ich denn immer nach außen mit meiner Aufmerksamkeit, statt eben sozusagen mir die mir zu erlauben, dass die Muße mich küsst, also ich sozusagen mal nach innen lausche, weil dann erstmal ungefühlte emotionale, oft ja unangenehme Gefühle erstmal hochkommen. Also da entsteht ja eine Unruhe, ja, das ist, und da ist, was ich bemerkt habe im Business auch, da ist so viel Angst. Ja, warum sind wir denn alle wie die Ratten die Hamster im Hamsterrad? Wir sind ganz stark angstgetrieben.
Ja.
Und diese Angst, die kommt natürlich hoch in dem Moment, wo man nichts uns ablenkt. Und wenn wir nicht gelernt haben, mit Angst auch kompetent umzugehen, ja, dann sind wir natürlich wie der Junkie sofort auf der Suche nach dem nächsten Ablenkungsschuss. Und mit diesem Buch...
Stark mit unserer Biologie... Du hast gerade gesagt, hey, ich bin halt immer auf der Suche nach dem nächsten Kick, nach dem nächsten Trigger, nach dem nächsten Schub Endorphine. Aus dem, was du gerade erklärt hast, folgt für mich so eine Unterscheidung der Situation. Auf der einen Seite müssen wir die Kunst wieder lernen, die Leere auszuhalten, diese Leere, du hast das gerade genannt, diesen Beta-Level, aus dem etwas Neues entstehen kann, aus dem Innovation und Schöpferisches hervorkommen kann. Das müssen oder dürfen wir neu lernen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ein ganz dramatisches, akutes Problem. Und das Problem, das müsste man eigentlich als Sucht bezeichnen. Also es ist auf der einen Seite, ja, wir müssen lernen, uns auseinanderzusetzen mit der Ruhe, mit der Leere. Wir müssen uns darauf einlassen können. Auf der anderen Seite, wir haben da aber eine echte, harte, ja, psychiatrische und biologische Herausforderung vor uns. Denn wenn man mal 150 oder 200 Mal am Tag das Handy in die Hand nimmt und man bekommt da jedes Mal einen Kick, dann ist es natürlich auch schlicht und ergreifend eine richtig, richtig schwierige Sache, erstmal diesen ersten Schritt zu tun.
Ja, ja. Also, und du hast leider recht mit der dramatischen Beschreibung der Situation, weil also all die Studien, die ich vorhin zitiert habe, die sind ja vor Corona durchgeführt worden.
Oh ja. Ja,
also all das, was wir im Moment durch das Physical Distancing, Homeschooling, Homeoffice etc. Erleben, dramatisiert sicherlich oder also lässt die digitale Zeit also nochmal dramatisch in die Höhe schnellen.
Und absolut.
Was das mit den Kindern macht, auch wenn sie auch erleben, Mama und Papa sind eben nicht mehr da für mich. Ja, die sind zwar physisch da, aber die müssen immer in diesen Bildschirm gucken. Und wenn ich was will, dann geben die mir auch das Tablet in die Hand und sagen, spiel mal ein bisschen. Das ist so ein bisschen der Effekt, den wir auch früher hatten, wenn wir es nochmal biologisch auch in den Kontext setzen. Wir haben unser Körper ist eigentlich nicht darauf geschult, jetzt einen industriell zubereiteten Zuckerriegel von einer gesunden Banane zu unterscheiden. Ja, das heißt, oder also wir sind da ja auch von den industriell produzierten Nahrungsmitteln ein Stück ernährungsmäßig abhängig gemacht worden, weil die halt so gut schmecken, weil die den schnellen Kick geben, den schnell verfügbare Zucker, bang, geil, fühlt sich doch super an, aber langfristig ernähren sie uns eben nicht so gut. Dasselbe Phänomen haben wir jetzt mit einem über die sozialen Medien, die gaukeln uns sozusagen ja oder die triggern auch das Dopamin an, ne, von Ping sozialer Bestätigung. Oh ja, Daumen hoch, ich habe hier was geshared und da kriege ich einen Bonus für oder so. Aber es nährt uns nicht wirklich.
Ja.
Und schlimmer noch, weil was würde uns richtig nähern? Echter sozialer Kontakt, ja, ein wirkliches, qualitatives Gespräch. Und schlimmer noch, wenn ich aber erstmal als sozusagen Junkie jetzt oder auch mit in der Sozialisierung gelernt habe, digitale Freundschaft heißt auch immer zu reagieren, wenn meine Freunde irgendwas liken, und ping, ping, ping. Ich muss immer reagieren, dann wird das sogar auch meine eigentliche Chance für echten Offline-Kontakt sozusagen untergraben. Weil das kennst du sicher auch, dieses nagende Gefühl. Du bist eigentlich in einem guten Gespräch, was dich potenziell vielleicht fordert, weil du musst dich ja ganz auf den Menschen einlassen und wirklich das Gespräch führen. Aber du kennst diese tiefe Erfüllung, die möglich ist, wenn gute Gespräche stattgefunden haben. Das ist das, was wir wirklich wollen. Nicht Verbindung, digitale Verbindung, sondern echte Beziehung. So. Und dann, das habe ich selbst auch erlebt, gibt es auch bei mir schon teilweise so dieses nagende, da pinkt ja gerade was. Was war denn das wohl? Ja. So, dann schafft es die sozusagen Aufmerksamkeitsindustrie schon nicht auch da drin zu sabotieren, ein Stück weit. Kriege diese echte Nahrung für meinen Beziehungskontakt gar nicht mehr so hin. Das heißt, und jetzt komme ich endlich auch auf deine Frage, Stichwort Sucht, was machen wir? Cal Newport, ich würde sagen, wirklich dem grundlegend, also einem lesenswerten Buch zum Thema digitalen Minimalismus, empfiehlt hier wirklich eine 30-tägige Kur. 30 Tage mal wirklich auf die optional genutzten digitalen Medien verzichten.
Wow, also so richtig 30 Tage
lang. Harter Schnitt, kalter Entzug. Mhm.
Kalter Entzug, genau, ja.
Genau. Und was dann, warte, jetzt ist mir mein Headset runtergefallen. Ich hoffe, es hört sich alles noch gut an.
Das ist okay.
Meine schicken iPods, die auch wieder im Prinzip ja nur dazu da sind, mich permanent mit Fremdbeschallung auszustatten. Allerdings, jetzt sind sie auch hilfreich. Deshalb, bin wirklich kein Fundamentalist und auch kein Vertreter der Amish. Also es geht mir um eine bewusste Nutzung. So, aber für die bewusste Nutzung brauche ich erstmal auch das Aushalten der Leere. Friedrich Schwanecke hat das mal sehr schön in einem Gedicht gesagt. Er hat gesagt, der Weg durch die Wüste ist kein Irrweg. Wer nie vom Weg abkam, würde ich den Wegweiser nicht. Und wer nie die Leere erlitt, bändigt auch die Fülle nicht. Und jetzt und jetzt vielleicht nochmal einen Mythos, weil du fragst doch eigentlich auch immer gerne nach Mythen in deinem Podcast.
Ich weiß nicht,
weil ich finde an der Stelle das auch mal erwähnenswert. Ich glaube, wir alle haben schon diesen Mythos mal geglaubt, dass diese ganzen modernen Medien uns helfen, ja, die Dinge schneller auf die Reihe zu kriegen. Also, dass wir Zeit sparen können dadurch.
Ist
viel schneller, mal eben dies oder jenes online zu machen, als irgendwas in der analogen Welt. Geht doch schneller. Karl Newport hat das sehr schön beobachtet. Er hat also, wie gesagt, dieses Experiment von 30 Tagen kalten Entzug mit 1600 Leuten durchgeführt und deren Erfahrungen ausgewertet. Und die haben unisono, im Prinzip die es durchgehalten haben, unisono berichtet, dass sie auf einmal viel mehr Zeit hatten. Zeit zum Bücherlesen, Zeit zum, Handwerken, zum Verfolgen ihrer eigentlich geschätzten Hobbys, Zeit für qualitative Gespräche und. Das heißt, der Mythos, digitale Technologie spart uns Zeit, ist nicht so. Sie bindet unsere Aufmerksamkeit und macht uns einfach zu Bildschirmjunkies.
Genau, und wir sind dann ganz, ganz oft fremdbestimmt, weil so verstehe ich ja so ein bisschen den Appell, den ihr eurem Buch gebt. Wer bestimmt, wohin deine Aufmerksamkeit geht? Naja, bestimmst du das selbst oder lässt du dich von Algorithmen, von diversen Programmen steuern?
Ganz genau. Also ich möchte wirklich meinen Beitrag dazu leisten, dass gerade junge Menschen wirklich zum Gestalter, wenn du willst, zum Regisseur ihres Lebens werden und nicht eben Opfer der Datenkraken. Wir brauchen halt die Gestaltungskraft, ne? Gerade von den Jungen. Wir brauchen sie natürlich von jedem Einzelnen. Und auch du, lieber Christoph, ne, bist wichtig mit dem, was du in die Welt bringen kannst. Und ich glaube, also vielleicht auch noch mal einen praktischen Tipp. Ich glaube, das ist doch auch hilfreich. Weil
ja, sehr, sehr gerne.
Ne, wir müssen ja gucken, wie kriege ich das Ganze irgendwie auch umgesetzt. Und vielleicht will ich ja nicht gleich diese 30 Tage Fastenkur mal machen, wobei die eben empfohlen ist. Aber alleine einfach mal sich regelmäßig einen Spaziergang ohne Handy gönnen, wäre schon mal ein Tipp. Spannenderweise ist ja auch Spazierengehen befördert wirklich deine Kreativität um 60% nach einer Studie von Stanford. Also du tust dir absolut was Gutes, wenn du spazieren gehst und das nutzt auch, um zum Beispiel, ja, über eine Fragestellung aus dem beruflichen Kontext zu reflektieren, vielleicht über deinen Beitrag, was willst du in die Welt bringen, oder auch, Angststörungen im Moment sind massiv am Steigen, weil wir eben durch diese digitalisierte Beziehungslandschaft nicht mehr so genährt und uns sicher fühlen. Ne? Und dann gibt es ja auch noch Cybermobbing und. Also die Unsicherheit steigt. Bewegung tut uns aber gut. Ja, also einfach auch mal als emotionale, mentale Hygiene einen sozusagen Entspannungsspaziergang sich gönnen, wo man mal gar nichts denken muss, sondern einfach nur mal dem Raum des Nichtstuns ein bisschen Ausdruck gibt oder dem Gefühl mal ein bisschen Raum gibt. Wie fühle ich mich denn gerade einfach? Und mal neue Perspektiven sich gönnt, einfach mal, also wie gesagt, so einen emotionalen Reset sich gönnt. Ja? Wie gesagt, und dabei eben jetzt, das ist sozusagen die kleine Challenge, kein Handy mitnehmen, kein iPod, keine Musik, nix von außen, außer das, was du wahrnimmst, indem du einfach offenen Auges und Ohres sozusagen durch die Welt gehst.
Vielen Dank, das ist ein sehr guter Hinweis. Also einfach spazieren gehen mal ohne Handy. Was sind denn andere ganz konkrete Verhaltensweisen, die du vielleicht empfehlen würdest oder die du selbst für dich entwickelt hast im Umgang mit dem Smartphone? Also ich denke ganz konkret an, um so ein bisschen das anzudeuten, es gibt ja Leute, die sagen, wenn du arbeitest, dann leg dein Smartphone ins Nebenzimmer oder das Smartphone hat im Schlafzimmer nichts verloren oder soweit ich weiß, praktisch alle Smartphones bieten dir ja mittlerweile so Regulationsprogramme, dass du sagen kannst, ich möchte aber Twitter am Tag maximal 30 Minuten nutzen und danach machst du es einfach zu und dergleichen. Also wie gehst du ganz persönlich damit um? Gibt es da für dich so bestimmte Routinen?
Also ich bin auch wirklich da am Forschen, ne? und auch am Herausfinden, was funktioniert. Also ich frage mich, ich bin Fan von einer klaren Absicht, der Intention und Reflexion und auch bemerken, warum tue ich denn was. Also da fängt es für mich an, dass wenn ich das Ding in die Hand nehme, ich mich versuche zu reflektieren, warum mache ich das jetzt gerade?
Ah, okay.
Weil es gerade gepinkt hat?
Der Punkt, ja.
Oder habe ich wirklich eine Absicht, die meiner Vision und meiner Mission im Leben irgendwie dient? Oder gönne ich mir jetzt auch, wie gesagt, ich bin kein Dogmatiker, oder habe ich jetzt einfach mal Bock auf, okay, eine gewisse Berieselung? Ich gucke auch manchmal Netflix gerne, ja? Aber dann versuche ich mir eine fest definierte Zeit dafür zu geben, dass ich sage, okay, ich gucke jetzt zum Beispiel eine Folge von meiner aktuellen Lieblingssendung oder Serie, ja? So, oder ich gehe jetzt mal zu meinem Nachrichtenportal meiner Wahl und gucke jetzt mal 20 Minuten mir die Nachrichten an dazu. So. Also klare Intention. Und ich meine auch nochmal den Gegenwert. Vielleicht für dich nochmal auch Stichwort soziale Medien. Stell dir mal vor, ich weiß nicht, wie viel Zeit du bei Instagram oder Facebook verwendest. Aber stell dir mal vor, du. Für jede Minute, die du da verwendest, musst du was bezahlen.
Oh ja, das ist ein guter Punkt.
Jede Minute kostet einen Euro. Und in einer gewissen Weise, ich meine, ich weiß nicht, was dein Stundenlohn jetzt ist, aber ja, du kannst ja, du zahlst einen Preis für jede Minute. Das ist deine Lebenszeit, das ist deine Arbeitszeit, das ist deine Zeit, in der du einen Unterschied machen kannst. Ja, für deine Lebensqualität.
Ja, absolut.
Für deinen Beitrag. Also du zahlst was dafür. So, und sich das zu vergegenwärtigen, ja, glaube ich, kann auch schon ein selektiveres Nutzen dieser Tools fördern.
Du hast...
Und vielleicht noch eines auch, und ja. Dann können, also... Yeah. Ich bin ja nicht der Einzige, der, also es gibt ja schon von Tristan Harris oder Colin Newport, gibt es, finde ich, gute pragmatische Tipps, ne? Zum Beispiel auch alle Push-Nachrichten abstellen, also dass die auf den Home-Button kommen, alle Pings, die Apps machen, raus, ne? Abstellen. Tristan Harris geht sogar so weit, dass er sagt, mach dein Handy nur in schwarz-weiß, damit dieser rote kleine Ping oder das rote Symbol nicht mehr so deine Aufmerksamkeit einfängt. Ja? Aber noch wichtiger finde ich auch, und da komme ich eher so aus der positiven Psychologie, also nicht das Weg von, sondern wofür denn? Ja? Also dass sich klar werden, was ist denn meine Lebensvision? Wer bin ich und was ist mein Beitrag? Was will ich in die Welt bringen? Und dieses Entwickeln der emotionalen Kompetenz, die wir brauchen, der auch persönlichen Reifung, dass ich wirklich Gestalter meines Lebens werde und eben deshalb, und das fehlt, glaube ich, aktuell in der Debatte ein Stück weit, diese innere Entwicklung, die wir auch machen müssen. Ja? Nicht nur die äußere Komplexität managen, sondern auch die innere Komplexität managen. Und da ist Selbstreflexion wichtig, da ist Umgang mit unseren Emotionen wichtig, da ist aber auch eine Entwicklung einer Lebensvision wichtig und auch das eigene Bewusstsein der Stärken, so dass ich auch da eine innere Ressourcenklarheit habe, für die es sich lohnt, mir Zeit zu geben, sozusagen, und Aufmerksamkeit.
Da braucht es also ein Bewusstsein für das, was da geschieht mit uns, dieser Strudel, in den wir reingezogen werden können, und auf der anderen Seite ein Bewusstsein für das Potenzial, das uns dabei entweder verloren geht oder positiv ausgedrückt für das Potenzial, das wir doch eigentlich haben und das da ist, um geborgen zu werden. Diese Bewusstwerdung, wo sollte die deiner Meinung nach eigentlich stattfinden? Du schreibst dieses Buch ja mit deinem Sohn zusammen und deswegen frage ich ganz konkret, ist das was in Familien vorgelebt werden sollte? Ist das was, wo vielleicht die Schulen sich einbringen sollten? Müsste irgendwann der Gesetzgeber hingehen und soziale Netzwerke mit Warnhinweisen versehen, so wie Zigarettenpackungen? Wo sollte gesellschaftlich da, wo sollten da die Weichen gestellt werden, damit wir bewusster mit diesen doch sehr gefährlichen Mitteln?
Ja, also Bewusstsein und auch, sagen wir mal, Zukunftsfähigkeit und Intelligenz ist ja das, was zwischen uns entsteht. Ja, das ist der schöpferische, kreative Dialog. Und das ist ja dasselbe wie mit Digital Leadership. Das entwickelt sich jetzt erst. Also die Fähigkeit, damit umzugehen. Der behauptet, er wüsste das schon alles, ist entweder ein Lügner oder will halt sein Buch verkaufen. Aber ich glaube daran, dass jeder seinen Beitrag dazu leisten kann und dass wir Räume schaffen müssen, in dem darüber gemeinsam bewusst reflektiert und geschaffen werden kann. Das heißt, letztlich überall, ja, also ich meine, wir haben das früher schon, ich habe ja früher bei Time Manager International gearbeitet, da war das Thema, wie gehe ich mit der E-Mail-Flut um, ne? Damals hat man schon gesagt, bündel deine E-Mail-Zeiten und teile das deinem Umfeld mit, ja, also da braucht es auch immer das Umfeld, das weiß, okay, also oder wenn ich jetzt zum Beispiel die 30 Tage Fastenzeit mache, dann bin ich natürlich gut beraten, vorher meinen Freunden auch Bescheid zu sagen, ey Leute, in den nächsten 30 Tagen werde ich jetzt euch keine Daumen hoch Zucker geben bei Facebook. Aber ich rufe euch gerne mal an dazu. Ja, und investiere in qualitative Zeit mit euch, statt euch immer den digitalen Fastfood-Kick zu geben, sozusagen. Ja? Überall. Ich bin auch ein großer Freund von Eigenverantwortung. Also wenn ich mit dem Finger auf andere zeige, dann zeigen ja immer drei Finger auf mich zurück, die erstmal sagen, wo der Hebel liegt. Und wenn das jeder macht, dann machen es alle. Ja? Und dann entsteht Wirkung.
Das, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, ein Appell an uns alle, bewusster zu werden, achtsamer mit uns selbst, mit unserer Zeit, mit unseren Ressourcen umzugehen und uns bewusst zu werden, dass diese Tools und diese Programme, die da in den letzten 20, 30, 40 Jahren eine ganz dominante Stellung in unserem Leben, in unserem Alltag gewonnen haben, dass die eben auf eine ganz bestimmte Art und Weise mit uns interagieren, dass die unsere Biologie auf eine bestimmte Art und Weise triggern und wir da aufpassen müssen, um uns nicht, ganz buchstäblich in diesen neuen Medien, in diesen neuen digitalen Systemen zu verlieren. Lieber David, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Und zuletzt frage ich ja immer gerne nach Kudos. Jetzt hast du schon mehrere Bücher im Laufe unseres Gespräches genannt und einen Film. Ich würde mich freuen, pick doch mal etwas raus und gib uns einen ganz kurzen Hinweis für diejenigen unter uns, die sagen, oh, die Wartezeit auf Davids Buch, die möchte ich jetzt überbrücken. Womit tue ich das denn am besten, wenn ich mich intensiver mit dem Thema, wem schenke ich meine Aufmerksamkeit, auseinandersetzen möchte?
Okay, also damit das dann auch kompatibel ist mit bildschirmfreier Zeit, würde ich Cal Newport empfehlen, Digitaler Minimalismus. In diesem Buch legt er wirklich fast sowas wie die philosophische Grundlage für einen bewussten Umgang mit der Thematik. Und illustriert auch diese schon angesprochene 30-Tage-Challenge und bietet darüber hinaus auch weitere wirklich sehr pragmatische, verhaltensorientierte Tipps, wie man das Ganze umsetzen kann. Und wer darüber hinaus einfach auch noch die für die erforderliche interne Kompetenz oder emotionale Kompetenz Unterstützung haben will, der soll halt weiter Ausschau halten nach meinem Buch. Ich hoffe, nächstes Jahr in 2022 spätestens wird es dann auch veröffentlicht werden.
Da freuen wir uns drauf. Vielen, vielen Dank, lieber David. Das war eine sehr, sehr einsichtsreiche Unterhaltung. Es ist immer wieder toll, dich als Gast im Podcast zu haben, deine Einblicke, auch deinen ganz, ganz stark empathischen Blick auf dich selbst und auf deine Mitmenschen, da ein bisschen dran teilhaben zu dürfen. Das macht immer ganz, ganz viel Spaß. Und ich danke dir, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und genauso bedanke ich mich bei unseren Hörerinnen und Hörern dafür, dass ihr wieder dabei seid. Und natürlich freuen wir uns, wenn wir euch auch bei künftigen Folgen wieder begrüßen dürfen. Macht's gut!
Das war Everyday Counts, der LEADER-Podcast. LEADER ist deine App für gute Arbeit, erhältlich im Google Play Store und im App Store.